Wir haben ja vorhin die Eingangstexte gehört aus 5. Mose 22, 4 und 2. Mose 23, 4. Mir ist beim Bibellesen aufgefallen, dass wichtige Verse oft besondere Zahlen haben. Ich möchte noch einmal diese zwei Texte lesen. 5. Mose 22, 4 Du sollst nicht untätig zusehen, wie ein Esel oder ein Ochse deines Bruders auf dem Weg zusammenbricht. Du sollst da nicht so tun, als gingen sie dich nichts an, sondern ihm helfen, sie wieder aufzurichten. Da geht es jetzt um den Ochsen oder den Esel des Bruders, wo man nicht so tun soll, als ging einem das nichts an, wie es den Tieren meines Bruders geht. Und im 2. Mose 23, Vers 4, da steht, wenn du dem verirrten Rind oder dem Esel deines Feindes begegnest, sollst du ihm das Tier zurückbringen. Und Vers 5, wenn du siehst, wie der Esel deines Gegners unter der Last zusammenbricht, dann lass ihn nicht im Stich, sondern leist ihm Hilfe. Das ist doch Evangelium pur im Alten Testament, wo man doch oft behauptet, dass im Alten Testament das ein Gott, wer es ich, wer was sei. Paulus hat auch etwas über einen Ochsen geschrieben im 1. Korinther 9. Und er löst das Rätsel auf. Die Antworten auf die Fragen, die im Alten Testament so kommen, finden sich ja bekanntlich im Neuen Testament. Darum gehören diese zwei zusammen. 1. Korinther 9, 9 und 10. Da lesen wir. Im Gesetz des Mose steht doch, du sollst dem Ochsen zum Dreschen keinen Maulkorb anlegen. Das ist jetzt ein anderer Text. Und jetzt fragt Paulus, liegt denn Gott etwas an den Ochsen? Sagt er das nicht offensichtlich unseretwegen? Ja, unseretwegen wurde es geschrieben, denn der Pflüger wie der Drescher sollen ihre Arbeit in der Erwartung tun, ihren Teil zu erhalten. Und Paulus meint damit, dass dieser Ochse er selber ist, dem man das Maul nicht verbinden soll, dass er auch seinen Lohn bekommt, wenn er fürs Evangelium arbeitet. Und ich denke mir, das ist ein Prinzip, auch für die anderen zwei Texte, die wir gerade gelesen haben. Die Ochsen und Esel unserer Brüder, unserer Geschwister oder auch unserer Gegner. Wenn es denen schlecht geht, sollten wir ihnen helfen. Natürlich sollten wir gut zu den Tieren sein, denn auch Gott sorgt für die Tiere und möchte, dass wir gut sind. Und jetzt möchte ich, dass wir den Jona noch einmal aufschlagen. Die Idee für diese Predigt ist mir vor ein paar Wochen gekommen, als wir den Jona in der Sabbatschullektion durchgenommen haben als ersten Auslandsmissionar. Das Buch Jona, das ist nicht so einfach zu finden, weil dieses Buch in meiner Bibel jetzt nur zwei Seiten nicht ganz hat. Das ist ja ein sehr kleines Buch, ein Buch von nicht einmal zwei Seiten, weniger als ein Blatt. Und da möchte ich, dass wir den letzten Vers lesen. Da fragt Gott den Jona. Mir aber sollte es nicht leid sein um Ninive, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht einmal rechts und links unterscheiden können und außerdem so viel Vieh. Das sind die letzten Verse dieses Jona-Buches. Und wenn Jona gepredigt wird, dann denken wir ja alle an Fisch, an den großen Fisch, der den Jona verschluckt hat. Und ist euch aufgefallen, dass unsere Elia-Schule in Dornbirn auch etwas mit Jona zu tun hat? Früher hieß die Spielgruppe Jona und der Fisch, das war einmal unser Schullogo. Und der Fisch steht doch allgemein auch für Christen. Manchmal hat man ja auch vor sich Autos, die das hinten als Aufkleber tragen. Wenn wir weitergehen in unseren Gedanken, dann möchte ich, dass wir jetzt das erste Kapitel des Jona und dort die ersten drei Verse lesen. Da steht, das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais. Mach dich auf den Weg und geh nach Nineveh, in die große Stadt und drohe ihr das Strafgericht an, denn die Kunde von ihrer Schlechtigkeit ist bis zu mir heraufgedrungen. Jona machte sich auf den Weg, doch er wollte nach Tarsisch fliehen, weit weg vom Herrn. Er ging also nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsisch fuhr. Er bezahlte das Fahrgeld und ging an Bord, um nach Tarsisch mitzufahren, weit weg vom Herrn. Das Wort, was mir hier am meisten auffällt, wenn ich da auch an das Neue Testament denke, Tarsis, Tarsisch, das steht dreimal da. Und an wen erinnert mich das? An Paulus, der kam ja auch aus Tarsis. Er sagt das selber in Apostelgeschichte 21, Vers 39. Wenn wir das kurz nachlesen, da steht, Paulus antwortete, ich bin ein Jude aus Tarsus in Sizilien, Bürger einer nicht unbedeutenden Stadt. Ich bitte dich, gestatte mir, zum Volk zu sprechen. Wie kam Paulus dazu, den wir ja als Missionar kennen, ganz anders als Jona? Wie kam Paulus dazu, ein solcher Missionar zu werden? Er hatte ja ein einschneidendes Erlebnis. Und wo war das? Er war auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus, wie wir in Apostelgeschichte Kapitel 9 lesen können, wenn wir das auch aufschlagen. Da steht in den ersten vier Versen, Saulus wütete immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohenpriester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, die er dort findet, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihm plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das war die Wende in seinem Leben. Ohne dieses einschneidende Erlebnis wäre Paulus nicht zu diesem Missionar geworden, wie wir ihn kennen. Und wie kam Jona dazu, ein Missionar zu werden? Auch er hatte ein einschneidendes Erlebnis. Allerdings nicht auf Land, sondern im Wasser. Wir lesen das im zweiten Buch, also im zweiten Kapitel des Jona-Buches, 1 bis 10. Da steht, der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches und er betete im Bauch des Fisches zum Herrn, seinem Gott. Im Bauch des Fisches, dieses Gebet. In meiner Not rief ich zum Herrn und er hörte mich. Aus der Tiefe der Unterwelt schrie ich um Hilfe und du hörtest mein Rufen. Du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Mich umschlossen die Fluten, all deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte, ich bin aus deiner Nähe verstoßen. Wie kann ich deinen heiligen Tempel wieder erblicken? Das Wasser reichte mir bis an die Kehle, die Urflut umschloss mich, Schilfgras umschlang meinen Kopf. Bis zu den Wurzeln der Berge, tief in die Erde kam ich hinab. Ihre Riegel schlossen mich ein für immer. Doch du holtest mich lebendig aus dem Grab herauf, Herr mein Gott. Als mir der Atem schwand, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet drang zu dir, zu deinem heiligen Tempel. Wer nichtige Götzen verehrt, der handelt treulos. Ich aber will dir opfern und laut dein Lob verkündigen. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom Herrn kommt die Rettung. Da befahl der Herr, dem Fisch Jona ans Land zu speien. Was passierte mit Paulus, als er dieses Erlebnis hat? In Apostelgeschichte 9, Vers 8 lesen wir: Saulus erhob sich vom Boden, als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Paulus hörte Jesu tadelnde Stimme, wurde zu Boden geworfen und wurde blind für 3 Tage. Und Jona, er wurde ins Meer geworfen, wurde von einem Fisch verschluckt und war darin auch 3 Tage, wie wir gerade gelesen haben. Eigentlich auch blind, weil es im Fisch stockdunkel ist und Jona sicher keine Taschenlampe bei sich hatte. Paulus wollte nach Damaskus und das war die damalige Hauptstadt von Syrien. Jona sollte nach Ninive, das war damals die Hauptstadt von Syrien. Warum war das damals nicht Ninive, als Paulus dorthin ging? Es wurde zerstört. Da kann man auch im Nahum und Zephania entsprechende Prophezeiungen lesen. Ninive wurde 606 vor Christus von den Medern und Babyloniern zerstört. Es war eine Stadt, die war 1.500 Jahre alt. Eine viel größere Stadt als Bregenz. Wir haben es ja gelesen, 120.000 Einwohner. Vielleicht 3-mal so groß wie Bregenz gewesen. Jona hat ja von Gott einen ganz klaren Auftrag gehabt. Aber er ging seinen eigenen Weg, bis ihn Gott diese Erfahrung machen ließ. Warum ist Jona nicht gleich gegangen? Jona ging ja dann nach Tarsisch. Vielleicht hat er dort Bekannte. Man sagt heute warme Kontakte. In Ninive kannte er sicher niemand. Kalte Kontakte. Man sollte doch lieber Leute evangelisieren, mit denen man schon bekannt ist. Warme Kontakte, nicht kalte. Vielleicht war es ihm aber auch unangenehm, alleine zu gehen. Es ist doch unangenehm, wenn man alleine geht, von Haus zu Haus, nicht wahr? Und Jesus hatte seine Jünger zu zweit ausgeschickt. Das können wir in Markus 6 und Lukas 10 lesen. Und die Mormonen und die Zeugen Jehovas, die folgen diesem Plan bis heute noch. Wenn sie kalte Kontakte aufsuchen, dann gehen sie zu zweit. Und die Adventisten? Haben wir, hast du, hab ich schon seinen Missionspartner gefunden, einen Freund zum Missionieren von Haus zu Haus? Glücklich zu preisen, sage ich, aus eigener Erfahrung ist der, der einen Missionspartner hat. Weil das stärkt gegenseitig, man kann sich gegenseitig beobachten, man lernt voneinander, man kann sich gegenseitig auch korrigieren, Feedback geben, natürlich in Liebe, weil man ja möchte, dass man Erfolg hat und die Sache Jesu würdig vertritt. Doch kehren wir zu Paulus zurück. Paulus hatte eine ganz herzergreifende Predigt des Stephanus gehört. In Apostelgeschichte 7 finden wir das. Und er hat zugehört und hat währenddessen die Kleider der Mörder des Stephanus bewacht. Und in Apostelgeschichte 8,1 steht: An jenem Tag brach eine schwere Verfolgung über die Kirche in Jerusalem herein. Davor stand Paulus, Saulus aber war mit dem Mord einverstanden. Und einer dieser Auslöser für die Verfolgung war ja Paulus selber. Nach dieser Predigt ging er trotzig seinen Weg. Er hatte Briefe in der Tasche, um noch mehr Christen gefangen zu nehmen und ihrer Hinrichtung zuzuführen. Und dann ließ Gott ihn diese Erfahrung machen. Paulus war zu Lande unterwegs und Jona auf dem Meer. Glaubt ihr, dass es Vermessenheit ist, wenn wir Gottes Auftrag erst dann ausführen, wenn wir eine einschneidende Erfahrung, so wie Jona oder Paulus, machen? Und was glaubst du, wie lange werden wir darauf warten müssen? Jesus hat diese fantastische Geschichte von Jona auch erwähnt. Schauen wir mal in Matthäus 12 nach. Matthäus 12, man könnte ja sagen, das ist ein Märchen, das gibt es gar nicht. Aber wenn Jesus kein Lügner war, und Jesus war kein Lügner, dann ist diese Geschichte genauso geschehen, wie wir sie lesen. Sonst hätte Jesus nicht sein Schicksal mit dem des Jona verknüpft. Da finden wir in Matthäus 12, 38 bis 41 folgende Aussage. Zu dieser Zeit sagten einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu ihm: Meister, wir möchten von dir ein Zeichen sehen. Er antwortet ihnen: Diese böse und treulose Generation fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Innern der Erde sein. Die Männer von Ninive werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier ist aber einer, der mehr ist als Jona. Also Jesus hat hier ganz klar gesagt, wie lange Jona in dem Fisch war und wie lange er im Bauch der Erde sein würde. Ist es Vermessenheit, habe ich gefragt, wenn wir Gottes Auftrag erst dann ausführen, wenn wir so eine einschneidende Erfahrung haben? Lasst uns Römer 6, Vers 4 aufschlagen. Paulus schreibt hier: Etwas, was uns alle angeht. Römer 6, Vers 4. Wir wurden mit ihm begraben. Wer ist das Wir? Ist schon jemand getauft unter euch? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Als Jesus diese 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde war, da waren auch wir, als wir ins Wassergrab getaucht wurden, begraben. Und da steht: Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Liebe Geschwister, wir haben diese Erfahrung gemacht, wenn wir uns taufen ließen. Wir sind so wie Jona im Wasser gewesen, so wie Jesus Christus, 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde. Wenn wir das im Glauben annehmen, dann haben wir genau diese Erfahrung gemacht. Und wenn wir Jona typologisch sehen, gehen wir noch einmal zurück zu den nächsten Versen, 4 und 5 im ersten Kapitel. Aber der Herr ließ auf dem Meer einen heftigen Wind losbrechen. Es entstand ein gewaltiger Seesturm und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Seeleute bekamen Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen sogar die Ladung ins Meer, damit das Schiff leichter wurde. Wer ist Jona heute? Wer hat eine Antwort darauf? Wer ist Jona heute? Ich denke, das sind wir. Und was sind heute die Winde und Stürme in der Welt? Kriege, Naturkatastrophen, Tsunamis, Erdbeben, Wirbelstürme, Überflutungen, Elend, Hungersnöte, Epidemien. Und gehen wir weiter in dieser Typologie. Was ist das Schiff, in dem Jona schläft? Ich höre die Gemeinde. Und was machen wir in der Gemeinde? Wie haben die Seeleute auf den Sturm reagiert? Das steht weiter. Jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Und was machen die Menschen heute? Sie rufen die Weltmächtigen an. Obama, Putin, Merkel, früher auch den Dalai Lama, heute den Papst. Warum hat eigentlich Gott diese Winde wehen lassen? Wollte er diese götzendienerischen Seeleute bestrafen? Lesen wir im Vers 12. Jona antwortete ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch verschont, denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist. Gott wollte den Jona aufwecken. Wer hatte eigentlich Schuld an diesem Sturm? Es waren nicht die Seeleute. Gott oder Jona? Wenn wir jetzt an die Stürme unserer Welt denken, wer hat denn eigentlich Schuld an den Stürmen in dieser Welt heute? Und wen will Gott eigentlich dadurch aufwecken, durch diese Zeichen der Zeit? Wenn wir jetzt in Matthäus 24 schauen, was Jesus darüber gesagt hat. Da steht im Vers 3, als er auf dem Ölberg saß, wandten sich die Jünger, die mit ihm allein waren, an ihn und fragten, sag uns, wann wird das geschehen? Wann ist das Zeichen für deine Ankunft und das Ende der Welt? 32. Vers. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und die Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr das alles seht, dass das Ende vor der Tür steht. Wer ist denn das ihr? Das sind wir. Und Vers 42. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchen Tag euer Herr kommt. Wer ist denn das ihr? Das sind auch wir. Lasst uns noch einmal ganz genau darüber nachdenken. Sind wir wirklich schuld an den Stürmen dieser Zeit, an den Kriegen, Naturkatastrophen und der Verlängerung des Elends dieser Welt? Die grüne Ausgabe von der Schatzkammer, Band 3, Seite 61 in der Mitte, Da steht, wäre Gottes Plan, der ganzen Welt die Gnadenbotschaft zu verkündigen, von seinem Volk durchgeführt worden, so wäre Christus bereits wieder gekommen und die Heiligen wären schon in der Stadt Gottes willkommen geheißen worden. Schauen wir auf das alte Israel. Was hat Gott für einen Plan gehabt? Im 5. Mose 28, 13, da steht der Plan, den Gott mit Israel hatte. Der Herr macht dich zum Kopf und nicht zum Schwanz. Du kennst nur den Aufstieg, du kennst keinen Abstieg, wenn du auf die Gebote des Herrn, deines Gottes, auf die ich dich heute verpflichte, hörst, auf sie achtest und sie hältst. Und zur Zeit Salomos war es die Krone der Welt. Das finden wir auch in Hesekiel 16, Vers 12. Da steht, deine Nase schmückte ich mit einem Reif, Ohrringe hängte ich dir an die Ohren und setzte dir eine herrliche Krone auf. Aber Salomon hatte persönlich seine Aufgabe ja nicht erfüllt. Und sein Sohn hatte die nächste Gelegenheit dazu. Und auch er hatte sie nicht erfüllt. Und dann kamen die nächsten Könige. Sie hatten auch Gelegenheiten. Aber was tat sogar der gute König Hiskia? Wir schauen das nach im zweiten Buch Könige 20. Und dort die Verse 12 bis 17. Damals sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, einen Brief und Geschenke an Hiskia. Damals war Babylon nicht Weltmacht. Aber er hat etwas gehört. Da steht, er hatte von seiner Krankheit gehört. Und diese Krankheit war damit verbunden mit einem Zeichen, dass die Sonne nur rückwärts ging. Und das konnte man auch in Babylon beobachten. Das gab es überhaupt noch nie. Und er hat gehört, das hing mit der Krankheit des Hiskia zusammen. Und dann schickte er dort Leute hin mit Geschenken. Hiskia freute sich darüber und zeigte den Gesandten sein ganzes Schatzhaus. Das Silber und das Gold, die Vorräte an Balsam und feinem Öl, sein Waffenlager und alle anderen Schätze, die er besaß. Es gab nichts in seinem Haus und in seinem Herrschaftsbereich, das er ihnen nicht gezeigt hätte. Danach kam der Prophet Jesaja zu König Hiskia. Jesaja wirkte ungefähr 740 und fragte ihn, was haben diese Männer gesagt? Woher sind sie gekommen? Hiskia antwortete, sie sind aus einem fernen Land, aus Babel gekommen. Er fragte weiter, was haben sie in deinem Haus gesehen? Hiskia antwortete, sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, das ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sagte Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn. Es werden Tage kommen, in denen man alles, was in deinem Haus ist, alles, was deine Väter bis zum heutigen Tag angesammelt haben, nach Babel bringt. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Hiskia hatte die goldene Gelegenheit versäumt. Und Babylon, damals noch nicht Weltmacht, hatte sich den Besuch bei Hiskia gemerkt. Und wie hat Hiskia reagiert auf diese Ankündigung von Jesaja? Das steht dann im Vers 19. Hiskia sagte zu Jesaja, das Wort des Herrn, das du mir gesagt hast, ist gut. Und er dachte, wenn nur zu meinen Lebzeiten noch Friede und Sicherheit herrschen. Was haltet ihr von dieser Einstellung? Kennt ihr auch solche Menschen? Hauptsache, mir passiert nichts. Wie es seinen Nachkommen ergehen sollte, interessierte den Hiskia nicht. Interessiert uns das heute? Interessiert es uns, wie schwer die Missionsarbeit für unsere Nachkommen sein wird, wenn wir die günstigen Gelegenheiten vorbeiziehen lassen, wie der König Hiskia? Die Babylonier jedenfalls haben ihre goldene Gelegenheit nicht versäumt. Wem mussten dann die Juden die Krone der Welt abgeben? Es ist schon lange vorhergesagt worden, was passieren wird. Im 5. Buch Mose 28, 43 und 44 steht: Der Fremde, der in deiner Mitte wohnt, steigt immer höher nach oben, hoch über dich hinaus, und du steigst immer tiefer hinunter. Er leiht dir aus und du kannst ihm nichts ausleihen. Er wird zum Kopf und du wirst zum Schwanz. Und Jeremia, Kapitel 13, da steht im Vers 18: Sagt zum König und zum Herrn, setzt euch tief hinunter, denn eure prächtige Krone sinkt von eurem Haupt. Ich habe auch das Buch Erziehung, die grüne Ausgabe dabei. Da steht auf Seite 166 oben: Die von Israel weggenommene Krone ging der Reihe nach auf die Königreiche Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom über. Mit all den Grausamkeiten und moralischem Niedergang dieser Weltreiche. Und das hätte es alles nicht geben müssen. Hätten die Israeliten also zur Zeit von Hiskia schon wissen können, was auf sie zukommt? Natürlich. In Jesaja 13 steht auch 17 bis 19, und wohlgemerkt, das war 100 Jahre vor diesem Traum vom Standbild, wo Babylon das Haupt war. 17 bis 19: Seht, ich stachle die Meder gegen sie auf, denen das Silber nichts gilt und das Gold nichts bedeutet. Ihre Bogen strecken die jungen Männer nieder. Mit der Leibesfrucht haben sie kein Erbarmen, mit den Kindern kein Mitleid. Wie es Sodom und Gomorra erging, als Gott sie zerstörte, so wird es Babel ergehen, dem Kleinod unter den Königreichen, dem Schmuckstück der stolzen Chaldäer. Das ist schon das übernächste Königreich auf der Abschussliste. 100 Jahre vor Babylon Weltmacht war. Die Juden wussten sehr viel. Die Wegführung nach Babel war ja so um 600. 100 Jahre davor, die ganze Geschichte gewusst. Was für eine Parallele gibt es da zur Adventgemeinde? Aber auch nach der Wegführung bestanden noch Chancen, dass Gott seinen Plan hätte so durchführen können. Wie oft wurde denn der Zedekia von Jeremia dazu aufgerufen, die babylonische Vorherrschaft anzuerkennen? Aber nein, man war gescheiter als der berufene Prophet, man hörte lieber auf einen Bruder Hanania und seine Genossen, kann man in Jeremia 28 nachlesen, als auf den Bruder Jeremia. Manche hören ja heute auch lieber auf Bruder und Schwester so und so als auf Schwester Weid. Sogar als der König weggeführt war und die Stadt und der Tempel zerstört, gab es immer noch Chancen. Aber was haben sie gemacht? Sie haben den Statthalter umgebracht und sind nach Ägypten gezogen und haben sogar Jeremia einfach verschleppt. Das kann man in Jeremia 41, Vers 2 oder 43, 6 und 7 nachlesen. Ja, Israel hatte Weltpolitik gemacht. Und das war im Gehorsam so und in der Liebe zu Gott, als auch im Ungehorsam. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, lieber Gott oder geliebter Gott. Man verhält sich einfach anders. Das erste ist ein Titel, lieber Gott. Und das zweite ist eine Beziehung, wenn ich sage, mein geliebter Gott. Wir sagen ja auch manchmal zu Leuten, obwohl wir innerlich kochen, lieber Kollege oder lieber Bruder, liebe Schwester. Und wenn wir Mails schreiben, dann ist die Anrede lieber oder liebe. Das ist einfach eine Anredeformel, eine formelle Anrede also. Und es gibt doch zu diesem Thema auch schöne Bibeltexte. Der schönste findet sich in Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott sagt nicht einfach zu uns, lieber, sondern geliebter. Sehen wir hier vielleicht auch Parallelen zur heutigen Situation. Die Adventisten machen sie auch Weltpolitik. Hätten unsere adventistischen Vorfahren vor über 100 Jahren, als das in der Schatzkammer geschrieben worden ist, das gemacht, was wäre dann anders gewesen? Wir können auch im Buch Erziehung einfach weiterlesen. Auf Seite 166, diesmal etwas weiter unten auf dieser Seite. Da steht, und das wurde 1903 geschrieben, dieses Buch Erziehung. Die gegenwärtige Zeit ist für alle Lebenden von überragender Bedeutung. Herrscher und Staatsmänner, Menschen, die Vertrauensposten und führende Stellung innehaben, denkende Männer und Frauen aller Stände starren wie gebannt auf die Ereignisse, die sich ringsum abspielen. Sie beobachten die gespannten, unsicheren Beziehungen, die zwischen den Völkern bestehen. Sie bemerken die geballte Wucht, die sich in allen irdischen Elementen anhäuft und erkennen, dass sich etwas Großes und Entscheidendes vorbereitet, dass die Welt am Rande einer gewaltigen Krise steht. Engel halten noch die Winde des Streites zurück, damit sie nicht blasen, bis die Welt vor dem kommenden Verhängnis gewarnt ist. Aber es zieht sich ein Sturm zusammen, der drauf und dran ist, über die Erde hereinzubrechen. Und wenn Gott seinen Engeln befiehlt, die Winde loszulassen, wird es ein kriegerisches Schauspiel geben, wie es keine Feder ausmalen kann. Und auf Seite 252 in diesem dritten Band der Schatzkammer ganz unten steht: Mein Herz ist oft sehr bedrückt, weil so viele, die arbeiten können, nichts tun. Sie sind die Zielscheibe der Versuchungen Satans. Jedes Gemeindeglied, das die Wahrheit kennt, sollte wirken, solange es Tag ist. Denn es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Binnen Kurzem werden wir verstehen, was diese Nacht bedeutet. Der Geist Gottes zieht sich betrübt von der Erde zurück. Die Völker sind zornig untereinander. Überall werden Kriegsvorbereitungen getroffen. 1909 geschrieben, 5 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Dann kam die russische Revolution, die Revolution in China, Atombombe, Wasserstoffbombe, Konzentrationslager und das Elend, das seither Mensch und Natur erlebt. Ja, auch die Natur. Wie viele Milliarden Tiere wurden seither vernichtet? Wie viele Tiere werden unter unwürdigsten Bedingungen gezüchtet, nur um sie zu töten und aufzuessen? Und hatte Gott nicht der Adventgemeinde schon lange gesagt, dass wir das Fleischessen aus Mitgefühl beenden sollten? Und wie viele Tiere verenden elend durch den Plastikmüll im Meer? Aber war Daniel schuld daran oder seine Freunde 100 Jahre später, die in dieser Zeit in Babylon lebten? Nein, das waren ihre Väter. Aber niemand muss so bleiben wie seine Vorfahren. Es ist von jedem seine eigene Entscheidung. Und wie Daniel und seine Freunde, wie haben sie darauf reagiert? Wie sind sie mit dieser Situation umgegangen? Wie gehen wir heute als Gemeinde mit diesem nicht einfachen Erbe um? Wie entscheiden wir uns heute? Niemand muss im Bauch des Schiffes schlafen, während die Menschen mit dem Sturm draußen kämpfen. Und wer hat Jona letztendlich vom Schlaf erweckt? Das waren die Seeleute. Und wer wird letztendlich die Gemeinde vom Schlaf erwecken? Schauen wir zurück zu Jona. Und lesen wir im ersten Kapitel die Verse 6 bis 9. Der Kapitän ging zu ihm und sagte: Wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht denkt dieser Gott an uns, sodass wir nicht untergehen. Dann sagten sie zueinander: Komm, wir wollen das Los werfen, um zu erfahren, wer an diesem unseren Unheil schuld ist. Sie warfen das Los und es fiel auf Jona. Da fragten sie ihn: Sag uns, was treibst du für ein Gewerbe? Und woher kommst du? Aus welchem Land und aus welchem Volk? Er antwortet ihnen: Ich bin ein Hebräer und verehre Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat. Warum musste Jona diese Aussage abgetrotzt werden? Dass sein Gott der Gott des Meeres ist, das jetzt so gewaltig stürmt. Und was könnte das heute für die Menschen bedeuten, wenn wir die erste Engelsbotschaft predigen? In Offenbarung 14, Vers 7 steht ja sowas Ähnliches formuliert. 14,7 Fürchte Gott und erweist ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet ihn an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. Wenn wir predigen, dass wir an diesen Gott glauben, der all diese Dinge kontrolliert, kennen die Menschen diese Botschaft? Oder muss sie uns auch erst abgetrotzt werden von den leidenden Menschen draußen wie dem Jona? Wann wurde der Sturm ruhig? Wann würden die heutigen Stürme beruhigt werden? Es wurde, wie gesagt, alles vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben. Das steht auf Seite 127 in der Mitte. Christus möchte durch die Fülle seiner Macht seine Kinder so stärken, dass die ganze Welt durch sie von einer Atmosphäre der Gnade umgeben wird. Welche Antworten geben wir den Menschen, die heute vor Angst schreien? Vorarlberg 2015. In 4 Jahren werden wir ein Jubiläumsjahr haben. 100 Jahre Adventgemeinde in Vorarlberg. Die erste Adventgemeinde, 1919 in Dornbirn gegründet, die zweite 7 Jahre später hier in Bregenz. Die dritte, vierte und fünfte Adventgemeinde in Vorarlberg wurde seither noch nicht gegründet. Und nebenbei bemerkt, in der Trübsalzeit, die ja kommen wird, und die Menschen werden dann eine Idee haben, so wie die Seeleute. Die werden dann draufkommen, dass es doch irgendjemand Verantwortlichen geben muss für diese ganzen Unglücke. Und die werden dann uns oder unsere Kinder dafür verantwortlich machen, obwohl die letzte Generation der Adventgemeinde dafür nicht verantwortlich ist. Weil die letzte Generation wird alles tun, um wieder gut zu machen, was in der Vergangenheit versäumt worden ist. Sind wir das? Werden das unsere Kinder sein? Und nebenbei in der Typologie, wer ist denn die Stadt Ninive? Sind das die kalten Missionskontakte oder die warmen, die wir haben? Jona wollte lieber nach Tarsisch. Vielleicht hat er da Freunde, wollte denen erzählen, was Gott ihm aufgetragen hat. Aber Gott hatte auch Kinder in dieser großen Stadt und er denkt auch an die Tiere. Und es liegt an uns heute, ob wir die Bürde für unsere Nachkommen noch mehr vergrößern, das Leid dieser Welt noch mehr anwachsen lassen oder endlich vom Schlaf erwachen. Ab wann in der Jona-Geschichte wird uns Jona zum positiven Vorbild? Werden wir diesem Vorbild folgen? Wollen wir diesem Vorbild folgen? Oder müssen uns auch die Menschen draußen erst aufrütteln? Diese Fragen mag heute jeder für sich selbst beantworten. Amen. Vater im Himmel, du hast uns diese zwei Seiten der Bibel geschenkt, um uns einen Spiegel vorzuhalten, was in unserem Herzen sich vielleicht befindet. Was du möchtest und was wir lieber wollen. Und Jona hat schließlich nachgegeben. Und auch wir haben uns taufen lassen, haben uns ins Wasser werfen lassen, um als neue Menschen aufzustehen. Und wir wollen diese Arbeit tun durch deinen Heiligen Geist. Und du hast uns Gemeinden gegeben mit Freunden. Wir müssen es nicht alleine tun. Wir können es immer zu dritt tun, mit unserem Missionspartner und mit dir. Und ich bitte dich, lass jeden, der sich heute dazu entschließt, diesen Entschluss festmachen, sodass ein Plan entsteht, was jeder Einzelne tun kann, um Menschen, die du genauso liebst wie uns, zu warnen und zu retten. Amen.